Unabhängigkeit und Souveränität ist nicht wiederhergestellt. Sie leben noch immer unter einer Besatzungsmacht. Auch König Herodes, dieser mit allen Wassern gewaschene Machtpolitiker und total korrupte Regent, sitzt noch immer am Thron. Jesus ist nicht als König ausgerufen worden. Und die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich, die existiert noch immer. Jesus hat nicht eine saftige Vermögenssteuer eingeführt oder die Ungleichheit irgendwie anders austariert. Alles ist, wie es immer war, denken Sie sich. Jesus hat nicht eines der brennenden Probleme der damaligen Zeit gelöst. Die Militärdiktatur, die korrupten Könige und Priester, die extreme ökonomische Ungleichheit, all das besteht weiterhin. Und er selbst ist tot. Tot. Im Buch Hiob gibt es einen faszinierenden Spruch über die Finalität des Todes. Da sagt Hiob, ein Baum hat Hoffnung, auch wenn er abgehauen ist. Denn er kann wieder neu ausschlagen und seine neuen Triebe bleiben nicht aus. Stirbt aber ein Mann, so ist er dahin. Es ist aus. Die Frauen rechnen nicht damit, dass Jesus auferstehen wird. Deswegen die Öle und Salben. Sie rechnen damit, dass in ein paar Tagen Verwesungsgeruch aus dieser Felsenhöhle kommen wird. Und ihr Liebesdienst soll es sein, diesen Gestank des Todes irgendwie zu überdecken. Und auch die Jünger haben keine Hoffnung, sind trostlos und finster in ihren Gedanken. Und ich denke, wir verstehen sie, so wie die großen Lehrer und Propheten und Könige aus ihrer jüdischen Geschichte, ist auch Jesus am Ende gestorben. Haben sie Trost gefunden in ihren heiligen Schriften? Ich denke nicht. Denn auch dort sahen sie am Ende immer nur den Tod. Am Ende der Geschichte Abrahams lasen sie, und Abraham starb alt und der Tage satt. Und seine Söhne begruben ihn in der Höhle Machpella. Am Ende des Buches Genesis lasen sie, und Josef starb, 110 Jahre alt. Und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Am Ende der Tora lasen sie, und Mose, der Knecht des Herrn, starb, dort im Land Moab. Und er begrub ihn im Tal. Am Ende des Buches Josua. Und es geschah, dass Josua, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren starb und man begrub ihn. Am Ende des Buches Chronika. Und David starb in gutem Alter, der war 70, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Alle ihre Helden waren am Ende gestorben. Und nun auch Jesus. Die Bücher über Jesus, so es je welche geben sollte, würden mit seinem Tod enden. Und ist das nicht das Schicksal jedes Menschen? Ist das nicht unser Schicksal? Der Weg, der unzweifelhaft vor jedem von uns liegt, am Ende wartet der Tod. Auf alle. Wenn du jetzt Trauer fühlst, dann hast du Empathie in dir. Das ist gut, weil du jetzt gehört hast, wie die Jünger sich fühlten. Die Jünger waren zutiefst traurig an diesem Samstag und sie hatten keine Hoffnung. Sie haben nicht auf die Uhr geschaut und gesagt, in 14 Stunden, in 12 Stunden, in einer halben Stunde. Niemand hat gerechnet damit, dass diese Geschichte weitergeht. In ihrer Trauer haben sie das Echo von Hiobs Stimme nicht mehr gehört, der gesagt hatte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und sie haben auch nicht Jona gesehen, der nach 3 Tagen und 3 Nächten auch in einer ausweglosen Situation wieder zurückkommt ins Leben, zurückkommt ans Licht. Am Sonntag ging die Sonne auf. Ich habe gebetet beim Herfahren, dass am Ende des Gottesdienstes die Sonne hereinscheint. Das ist ein guter Zeitpunkt. Am Sonntag ging die Sonne auf und die Welt wurde Zeuge eines leeren Grabes. Der Stein war weggerollt, die Soldaten lagen ohnmächtig am Boden, das Kopftuch lag zusammengefaltet. Hatte Jesus den Ordnungssinn oder die Engel? Wir wissen es nicht. Zusammengefaltet im Grab. Und dann hat es auch nicht mehr lang gedauert, bis die ersten Boten herumliefen und von Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus sprachen. Die philosophischen Einwände gegen die Auferstehung in unserer postchristlichen Zeit in Europa sind zahlreich. Hier werden Naturgesetze gebrochen. Ja, Wunder gibt es nicht. Oder ganz modern, die Auferstehung ist ein Deep Fake. Aber im Feld der Philosophie wird die Glaubwürdigkeit der Auferstehung nicht entschieden. Die Auferstehung ist ein historisches Ereignis. Das heißt, sie ist entweder passiert oder sie ist nicht passiert. Das ist die Frage. Und die Indizienlage für eine tatsächliche Auferstehung, eine körperliche Auferstehung von Jesus aus den Toten, die ist gewaltig gut. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es vor 2000 Jahren geschah. Angefangen vom leeren Grab, über die vielfachen Zeugenaussagen, bis hin zur erstaunlichen Transformation der Jünger. Die Traurigkeit vom Samstag, die war Geschichte. Die Evidenz für ein leeres Grab und einen auferstandenen Jesus ist sehr gut. Aber ich will heute nicht über Argumente für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung reden, sondern über etwas anderes, was mich sehr fasziniert. Wir erkennen in den Evangelien, dass es nicht Ziel von Jesus war, seine Gesellschaft, seine Zeit von oben nach unten zu verändern. Er hat nicht die Nähe der Eliten gesucht, er war nicht bemüht um Macht, politische Einflussnahme stand anscheinend offensichtlich nicht auf seiner Agenda. Was hat er stattdessen gemacht? Sein Fokus, und das ist erstaunlich, hat einzelnen Menschen gegolten. Und die meisten dieser einzelnen Menschen waren in den Augen der anderen nichts Besonderes. Er hat ständig die Begegnung gesucht mit Männern, mit Frauen, mit Kindern. Und wenn jemand vor ihm war, dann hat er ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt. Wieso hat er das getan? Wieso hat er seinen Hebel nicht bei etwas Größerem angesetzt? Und die Antwort ist erstaunlich. Die ist von C.S. Lewis, nicht von mir. Vielleicht wäre sie mir auch eingefallen, aber bevor sie mir einfiel, habe ich sie bei ihm gelesen. Zivilisationen und Staaten, Kriege und Konflikten, sie alle haben irgendwann ein zeitliches Ende. In Rom sitzt kein Kaiser mehr auf dem Thron. Aber der einzelne Mensch ist ein ewiges Wesen. Der Mensch, der jetzt neben dir sitzt, der wird länger sein als dieses Haus. Den wird es länger geben als den Staat Österreich. Länger als die Berge hinter mir und diesen Planeten, auf dem wir leben. Wir sind ewige Wesen. Und deswegen hat der auferstandene Jesus, darum wissend, an seinem Auferstehungstag was getan? Er hat seinen Terminkalender prall gefüllt mit Begegnungen mit Einzelnen. Jesus lag nicht irgendwo in der Hängematte, sondern er war stets unterwegs zur nächsten Person. Er wollte viele an diesem Sonntag sehen. Und keine dieser Begegnungen für mich ist interessanter und auch einflussreicher als die Begegnung mit Petrus. Wir wissen, dass es diese Begegnung gegeben hat, aus dem Lukasevangelium. Dort begrüßen die 11 die zwei Jünger, die am Weg nach Emmaus Jesus sahen, als sie zurücklaufen nach Jerusalem mit den Worten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und ist dem Simon erschienen. Und auch Paulus berichtet in 1. Korinther 15 von dieser Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus und Petrus. Aber niemand verliert ein Wort über das, was dort geschah. Und ich denke, das ist auch nicht notwendig. Wir wissen, zumindest im Kern, genau, was zwischen diesen beiden geschah. Im Kommen von Jesus zu Petrus sehen wir gewaltige göttliche Liebe. Er vergibt dem, der ihn dreimal verleugnet hat, der geschworen hat, ihn nicht zu kennen. Und er nimmt ihn bedingungslos an. Ich denke, bei Petrus sind dann wieder die Tränen geflossen. Und bei Jesus vielleicht auch. Die Versöhnung mit Gott, das Hinwegnehmen von Schuld, von Sünde, was Jesus universal allen Menschen anbietet, geschieht hier im ganz Kleinen zwischen Petrus und ihm. Wahrscheinlich als Erstem. Petrus war sich seiner Schuld so bewusst. Und jetzt kommt sein Herr, der für ihn gestorben und auferstanden ist, und vergibt ihm. Eine wunderbare Begegnung. Und damit beginnt die Wiederherstellung von Petrus. Seine Aufrichtung und seine innere Heilung. Und ist nicht genau das, was auch wir brauchen? Nicht nur Vergebung von Schuld, sondern Heilung von Verletzungen. Aufrichtung, weil wir gebeugt sind. Befreiung von all dem, was uns belastet. Und Jesus bringt es durch seine Liebe. Petrus weiß sich jetzt angenommen, geliebt und gesehen. Und Jesus ist so gut, weil er das nicht im Kreis der 11 tut. Das wäre entsetzlich beschämend gewesen für Petrus. Es geschieht unter 4 Augen. Und jetzt weiß er, Jesus macht alles gut. Und viele Jahre später schreibt Petrus in einem Brief: Es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gemeinschaft mit Gott ist das Ziel von Ostern. Vergebung der Schuld ist ein Mittel dafür. Das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Freitag, das Lamm Gottes stirbt, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Samstag, die Jünger sind überwältigt von der Finalität des Todes. Sonntag, Jesus lebt. Der Auferstandene sucht die Begegnung mit den Einzelnen. Und zu diesen drei weltumwälzenden Tagen gesellt sich für uns ein vierter hinzu. Heute. Wir können uns an gestern erinnern, wir können für morgen planen, wir können nur im Heute handeln, Entscheidungen treffen, Wege einschlagen. Der Tod und die Auferstehung von Jesus geschahen vor 2000 Jahren an einem Freitag und Sonntag. Wie reagierst du heute auf sie? Ich kenne diese Botschaft seit 40 Jahren. Das heißt, in gewisser Weise ist sie subjektiv für mich alt. Und trotzdem ist sie immer wieder neu. Und sie ist das Wichtigste, was es gibt. Jesus, das Lamm Gottes, starb für meine Schuld und für deine Schuld. Niemand sonst hat das für uns getan. Ich weiß, wir haben uns das auch nicht ausgesucht. Ich zumindest habe ihn nicht gebeten darum. Es ist sein freies Geschenk, das er uns macht. Das Lamm ging für jeden von uns in den Tod, als Stellvertreter, als Platzhalter, um die Summe unserer Schuld, Sünde und Bosheit auszulöschen, wegzunehmen, zu bedecken vor Gott. Und das ist maximal wichtig. Das ist wichtiger als die Klimakrise, das ist wichtiger als alle jetzt stattfindenden Kriege auf dieser Erde. Es ist das Wichtigste. Und jetzt, wo Jesus lebt, nicht in einem 80 Jahre lang alternden Körper, in dem Zellen kränkeln, schwach sind, sterben, sondern er lebt für ewig. In ihm ist nur Leben, keine Krankheit, kein Verfall. Was macht er jetzt, wo er lebt? Er füllt seinen Terminkalender. Ihm ist nicht langweilig. Es leben Milliarden von Menschen auf dieser Erde. Und der auferstandene Jesus will ihnen begegnen. Und ich bin überzeugt, auch du stehst in seinem Terminkalender. Er will dir begegnen. Er wartet auf dich. Suche ihn. Und wenn er dir begegnet von Herz zu Herz, dann öffne dich ihm und vertraue auf ihn. Er lädt uns alle heute ein, an ihn zu glauben, zu ihm zu kommen, sei es zum ersten, zum tausendsten Mal. Und er sagt zu uns: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn, sagt die Elberfelder, ich würde gern sagen, auch nachdem er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ja, Herr Jesus, wir glauben das. Wir glauben, dass du, der Sohn Gottes, als Stellvertreter, als Lamm, um das größte Problem zu lösen, gekommen bist. Und dass du gestorben bist an unserer Stelle. Und dass du uns jetzt anbietest, Vergebung unserer Schuld vor Gott, eine versöhnte Beziehung mit dir, dem Sohn und dem Vater und dem Heiligen Geist. Und wir beten dich an dafür, dass du es getan hast vor 2000 Jahren. Amen, Halleluja. Weil du lebst, leben auch wir und dürfen immer mit dir leben. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht nur Vergebung schenkt und ewiges Leben in deiner Gemeinschaft, sondern auch Heilung und inneres Wohlwerden. Und Gesundheit an Körper, Seele und Geist vor dir. Danke, dass du dich so sehr danach sehnst, uns zu begegnen. Wir bitten dich, dass diese Auferstehungsbotschaft weit hinausgeht in die Welt, auch durch uns. Und dass wir nicht nur heute, sondern an jedem Tag des nächsten Jahres dich erleben dürfen und von dir Hoffnung und Freude empfangen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du alles getan hast, damit unsere individuelle Lebensgeschichte eine gute ist, gut endet, mit einem Happy End. Amen.